Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.
Content Kompass. Das Spannungsfeld zwischen Journalismus und Content Marketing. Darum geht es im zweiten Teil unserer Content Kompass Folge mit der Doris Eichmeier. Es geht aber auch um Branding und den Zusammenhang zwischen Branding und Content Marketing. Und wir steigen einfach noch viel tiefer ein ins Content Marketing, nachdem wir im ersten Teil ja so ein bisschen das große Bild mit der Doris zusammengezeichnet haben. Viel Spaß!
Ich würde gerne noch eine Frage einschieben, um so ein bisschen die Überleitung hinzukriegen zu der Frage, die ich dann habe. Es gibt so ein Spannungsfeld, und zwar ist das zum Beispiel, ich nenne mal ein Beispiel, Spannungsfeld zwischen Journalismus und Content Marketing, dahingehend soll so ein bisschen meine Frage gehen. Da gibt es mehrere Ebenen, glaube ich, wo Spannungen entstehen können. Zum einen sind das zum Beispiel die Ebene der Kosten. Du hast da vorhin angesprochen, dass da muss man halt was investieren und das müssen auch journalistisch ausgebildete Fachkräfte, sage ich jetzt mal, tun, so ein Content produzieren. Aber das kostet dann natürlich alles auch eine Menge Geld. Und wir kriegen halt im Agenturtagesgeschäft, stehen wir immer vor dem Dilemma, dass viele Kunden oder Unternehmen nicht bereit sind, dementsprechend Budget frei zu machen für Content. Das ist so eine Ebene von Spannungsfeld zwischen Journalismus und Content Marketing. Und da würde ich dich gerne fragen, was sagst du erstmal dazu, zu dieser Ebene, als auch zu möglichen anderen Spannungsfeldern zwischen Journalismus und Content Marketing?
Ja, es ist gerade was die Finanzierung anbetrifft, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Und ich glaube nicht, dass es dazu schon eine Lösung gibt. Fakt ist, dass Journalisten per se jetzt erstmal nicht besonders gut bezahlt sind. Ich spreche jetzt nicht von den Festangestellten, ich spreche jetzt von den Freien, die sich auch um ihre Jobs bemühen müssen. Und ja, also als freier Journalist hat man es einfach nicht leicht. So, was das Content Marketing betrifft, mit den vielen, vielen Texten, die dazu gebraucht werden, es ist für Journalisten natürlich schön, wenn wenn sie da mitmachen können, Geld verdienen können. Ich habe allerdings jetzt mit einigen Kollegen gesprochen, weil mich genau das Thema selber umtreibt. Wie viel zahlt ihr denn da, wollte ich wissen. Und die Bezahlung ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also so im Schnitt würde ich sagen, für einen Text zwischen 150 und 350 Euro. Das ist dann aber verglichen mit dem, was zum Beispiel in der PR gezahlt wird, nicht besonders viel.
Wo war das jetzt, Doris, im SEO bei dir? Ja. Oder wen hast du da gefunden?
Bei Content-Agentur-Kollegen. Okay. Ich wollte wissen, wie viel die für einen Text bezahlen. Und da so im Groben 150 bis 350 Euro, also die Range war da relativ groß. Mhm. Ja, ich weiß, dass in der PR zum Teil mehr gezahlt wird für stinknormale Pressemitteilungen. Also insofern bin ich mit der mit der Bezahlung auch nicht so happy. Und ich habe jetzt auch wieder so einen Spaß zur Weihnachtszeit mal gerechnet, wie viel Zeit der Ken Follett braucht für seine Textproduktion. Weil der geht ja, also dieser Schriftsteller, der geht ja sehr systematisch vor, der sagt, ich mache 8 Monate Recherche, ich mache 8 Monate für die erste Fassung und 8 Monate für die finale Fassung. Das sind dann insgesamt 2 Jahre und rauskommen dann irgendwelche Wälzer mit 1000 bis 1500 Seiten. Und wenn man das alles mal abrechnet mit Urlaub, Krankheit, Wochenenden, Pipaputz, kam ich auf einen Schnitt von 2,5 Seiten pro Tag, schreibt er. So, wenn ich jetzt, also 2,5 Seiten pro Tag, dann aber für guten, schon mal gegengecheckten und gut, und gut recherchiert.
Aber 2,5 Seiten, wie viele Wörter sind das? Wie viele Wörter sind das ungefähr?
In Zeichen würde ich sagen 8.000 bis 10.000 Zeichen.
Okay.
Und das ist jetzt so gesehen erstmal nicht viel. Also, das bedeutet, wenn ich guten Inhalt haben will, dann dauert einfach die Produktion und dementsprechend sollten dann auch die Preise gestaltet sein. Ich weiß, es ist wirklich schwierig, weil Unternehmen einfach da kein Budget locker machen wollen oder auch gar keins haben. Aber ganz ehrlich, ohne Qualität geht's einfach nicht.
Doris, aber wir machen ein bisschen andere Erfahrungen. Also es gibt die Unternehmen, die das locker machen, das Budget. Also
schön.
Wir haben zum Teil,
es sind nicht viele.
Okay. Weil wir haben die Fälle, wo ein Online-Shop für seine Online-Shop-Texte wirklich, also richtig, also einige 100 Euro hinlegt, weil er sagt, die sollen richtig gut sein.
Ja, Shop-Texte, das ist ja eh
ja,
ein super Thema.
Ja, gut.
Das wird uns auch noch beschäftigen die nächsten Jahre.
Shop-Content. Ja, aber das sind jetzt keine normalen Blabla-Verkaufstexte, sondern halt auch ein bisschen mehr in den Ratgeber-Modus rein. Ich wollte jetzt nicht reingrätschen, aber ich teile voll deine Erfahrung. In der Regel ist es wirklich immer so ein Budget rumgeknapst und ganz alles mit der heißen Nadel gestrickt bei Content. Vor allem in diesem SEO-Umfeld. Also diese, oder ja, wo es um SEO-Sachen geht, da bist du schnell, wenn du irgendwie sagst, ich will für den Artikel 600-700 Euro, dann ist es relativ schnell, bist du raus. Aber das braucht eigentlich, um ordentliche Arbeit zu machen. Oder zumindest.
Also ich finde es super, wenn dein Kunde für Shop-Content viel Geld ausgibt. Gerade Shop-Content treibt mich um aktuell. Und ich bin mittlerweile der Überzeugung, es gibt nichts, was schwieriger zu produzieren ist, als wirklich guten Shop-Content. Du musst ja so pingelig sein wie ein Buchhalter. Da ist jeder Rechtschreibfehler ein Fiasko. Ja, in einem Blogbeitrag denkst du, okay, Komma stimmt nicht, ist mir wurscht. Aber bei einem Shop-Content, ja, ein Inhalt, der gelesen wird kurz vor einer Kaufentscheidung, da darf nicht mal ein Rechtschreibfehler passieren. Und alle Fakten müssen stimmen. Alle Fakten genau für diese Konsumentengruppe muss stimmen. Aber gleichzeitig... Ja.
Und muss es muss auch Lust machen. Es muss ja, irgendwie Spaß auch machen. Noch. Spaß machen.
Also du musst lesen. Buchhalterisch denken und kreativ.
Ja.
Und das in einen Text zu bringen, das ist wirklich die hohe Kunst und ich habe höchsten Respekt vor Leuten, die das können.
Ja. Da muss natürlich auch der Kunde mitspielen und einem die Freiheiten lassen, aber dann geht das.
Ja, aber überleg mal.
Ja. Die richtigen Leute
hat da haben wir noch ein Riesenfeld vor uns. Zum Beispiel Buchverlage.
Ja.
Buchverlage produzieren ein Buch und geben dazu einen Klappentext raus. Und dieser Text wird dann verteilt an alle Online-Buchshops. Und das Ende vom Lied ist, dass ich in jedem Laden, egal wie der aufgestellt ist, habe ich den gleichen Text da stehen. Mhm. Und dann weiß ich natürlich als Verbraucher überhaupt nicht, soll ich jetzt das Buch jetzt in dem Laden kaufen oder gehe ich vielleicht doch lieber wieder zu Amazon, weil da habe ich meine Daten schon eingetragen.
Ja, genau.
Also gerade was Shop-Content betrifft, dass man den Content so gestaltet, dass er zu meinem Laden passt, da gibt es noch jede Menge zu tun.
Wir waren ja bei dieser Preisdiskussion, bei dieser Preisfrage. Ich habe eben auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das teilst, Doris, dass da noch kein Gefühl dafür da ist, was dann aber drinnen steckt. Also ich habe das Gefühl, dass viele noch so rechnen, ja, Text schreiben kann ja jeder. Mhm. Meine Tochter kann mir den Text hier auch schreiben, wenn das die Texter nicht machen für 200 Euro. Ich habe das Gefühl, wenn die Kompetenz beim Kunden hoch genug ist, also von dem Kunden, von dem ich gerade gesprochen habe, da sitzt auch uns gegenüber eine Redaktion. Wenn die Kompetenz hoch genug ist, unterstelle ich jetzt, ich will jetzt niemanden runtermachen, der keine Redaktion hat, aber wenn die Kompetenz hoch genug ist, glaube ich, dass du das eher hinkriegst.
Ja, das denke ich auch. Und man darf sich halt nicht dem Irrglauben hingeben, dass ein kurzer Text auch wenig Zeit gebraucht hätte. War das Mark Twain, dieses Zitat, entschuldige bitte meine langen Briefe, ich hatte keine Zeit für einen kurzen.
Mich kurz zu fassen, ja genau.
Aber genau so ist es. Also manchmal sind die paar Sätze, die einem gerade auf den Kopf zugeschrieben sind, wirklich ein Werk von Tagen. Und da, das stimmt schon, die Wertschätzung fehlt da noch.
Ich glaube, wir haben. Ich glaube, wir haben gerade ein ziemlich großes Problem, und wenn wir dann nicht aufpassen, laufen Unternehmen und wir alle irgendwie in eine falsche Richtung. Und zwar, ich habe heute eine LinkedIn-Anfrage an die Kollegin, die mich da geedit hat, no hate in, aber ich habe die Jobbeschreibung von ihr gelesen, und sie war
Head of
Content Performance. Performance, Head of Performance,
gefragt,
Head of Performance Content. Wenn wir jetzt, nein, noch nicht, ich habe sie angenommen erstmal nur, aber ich fand das so skurril, weil das sind, ich höre immer in letzter Zeit immer öfter irgendwas mit Performance Content, Content Performance hier und da, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Konzerne verstehen es, Content als Mittel zum Branding zu nutzen. Aber die restlichen Unternehmen, die nicht so viel Geld haben, schieben Content immer mehr in so eine Performance-Richtung. Und dann geht es natürlich ganz stark um diese Kosten-Nutzen-Diskussion, und dann kommen natürlich diese Diskussionen schnell auf, warum soll ich so viel Geld für den Content ausgeben? Performt der denn? Und das ist eine wahnsinnig schwierige, wenn die Unternehmen in die Richtung weitergehen, werden ganz viele Unternehmen ganz enttäuscht irgendwann sein und sagen, dieses Content-Marketing funktioniert ja gar nicht. Weil sie den Branding-Aspekt da komplett ausblenden, beziehungsweise schon gar nicht erst so arbeiten, dass es einen Branding-Effekt haben kann.
Und also das, du meinst, die gehen von Anfang an so rein, okay, ich veröffentliche jetzt hier 10 Blogartikel, die müssen aber schon richtig Performance bringen. Und haben gar nicht auf dem Schirm.
Natürlich, ja. Kannst du wieder sagen, was ist jetzt Performance? Also, aber wenn ich den Begriff schon lese, Performance, dann denke ich sofort an direkte Umsätze, direkte Leads, direkte Anfragen, genau. Also harte Performance-Kennzahlen. Und da sind wir uns ja ehrlich, Content-Marketing ist ein Marathon und kein Sprint.
Ja.
Und es kommt drauf an, was ich mit meinem Content bezwecke. Also in welcher Phase soll mein Content aktiv sein? Genau. Also wenn ich Vertriebscontent produziere, ja klar, dann hat der ganz andere Erfolgsmesskriterien als ein Content, der jetzt erstmal so, ja, ein bisschen werbisch daherkommen soll.
Richtig, weil wir brauchen ja noch andere Kontaktpunkte vor dem Vertriebscontent. Nur weil einer einmal auf unseren Vertriebscontent unbedingt stößt, wird er nicht gleich unser Kunde. Also das ist halt so ein bisschen wird halt vieles dann vergessen, und dann wird nur Vertriebscontent produziert und denkt irgendwas, wird die Customer Journey und die Phasen davor eigentlich komplett vergessen.
Boah, da habe ich mir in frühen Zeiten schon richtig blutige Nase geholt,
dieses Vertriebscontent. Ja, das ist halt, und das, wenn wir da nicht aufpassen, und da müssen wir, glaube ich, ganz gehörig gegen solche Begrifflichkeiten wie Content Performance und Performance Content, da müssen wir ganz deutliche kritische Worte finden, als wir als Sprachrohre irgendwie. Weil das ist genau die Sackgasse, die kann zur Gefahr dann für dieses Content-Marketing, an das wir ja alle glauben, weil wir schon selber sehr positive Erfahrungen damit gemacht haben, was Content für die Markenkommunikation und Unternehmenskommunikation allgemein bedeuten kann, machen. Und wenn wir da jetzt in diese Richtung weiterlaufen und Unternehmen in diese Richtung weiterlaufen, dann sehe ich das als Gefahr an für das Potenzial, was dahinter eigentlich steckt.
Man muss auch daran denken, dass das, was wir ermitteln können online, ja nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Also die Performance, die mir dann quasi vorgegaukelt wird, ist vermutlich nicht die, die ich gerne hätte. Also da muss man ja auch aufpassen. Also was sagen mir die Zahlen?
Weil noch ein Branding stattgefunden hat, das wir aber gar nicht messen können, zum Beispiel. Oder? Weil sich die Leute gemerkt haben, okay, Doris Eichmeier ist super, aber ich habe nicht gleich bei ihr ein Coaching gekauft.
Also womit ich im Vertrieb manchmal, also ich verstehe die Vertriebler, aber gleichzeitig denke ich mir auch, mein Gott, ihr müsst bitte nicht kurzfristig denken. Tut mir doch den Gefallen und denkt doch auch mal langfristig. Und dieses langfristige Denken ist wahnsinnig schwer für den Vertrieb, weil die haben einfach ihre Deadlines. Ja. Und da müssen die liefern. Und sie haben jetzt auch viel mehr Kontaktpunkte als noch früher. Also der Vertrieb hat tatsächlich ein Content-Problem. Die müssen da auch noch ordentlich ausbauen. Aber was ich sagen will, was bei mir geholfen hat, ist tatsächlich, dass ich gesagt habe, okay, aber was passiert nach dem Kauf? Glaubt ihr, haben eure Inhalte so eine Wirkung, dass der Kunde euch gewogen bleibt? Ja, dass es sich womöglich zum Stammkunden entwickelt und auf dem kurzen Dienstweg eventuell demnächst wieder einkauft.
Das heißt, kauft er nicht nur, sondern hat er, indem er den Content gelesen, gesehen, wie auch immer hat, eine Beziehung zum Unternehmen aufgebaut, oder?
Ja, also ja. So dieser eng anliegende Content aus dem Vertrieb gehört für mich sowieso zum Produkt als solches. Ja. Also wo ist da die Grenze? Also man kann nicht mehr sagen, ein Auto ist ein Auto, sondern ein Auto ist ein Auto mit Umgebung und Mobilitätskonzept. Mhm. Und genauso verhält sich es mit dem Content ja auch.
Der also Content insofern als Teil des Produkts, ja stimmt ja. Eigentlich, ja.
Und dementsprechend muss der top sein. Wenn du einen schlechten Content hast, dann kann das Produkt erstklassig sein, wie es will, dann ist es einfach ein schlechtes Produkt, weil es keiner nutzen kann.
Aber kannst du das noch konkreter, kannst du ein Beispiel nennen, wie du das meinst?
Das ist immer schwer. Ich meine, also eine ganz, ganz, ganz simpel, die Gebrauchsanweisung.
Okay.
Also für mich ein Paradebeispiel, wenn ein Unternehmen schlechte Gebrauchsanweisungen hat, wie zum Beispiel Kettler, die ja jetzt den Laden zumachen oder gekauft worden sind, die hatten wirklich legendär schlechte Gebrauchsanweisungen.
Ist oft das Gleiche.
Ja, genau. Ja, also die hatten auf alle Fälle auffallend schlechte Gebrauchsanweisungen, das weiß ich, weil ich hatte Kettler-Produkte und ich kam einfach mit diesen Produkten damit nicht zurecht. Und es war für mich ein Grund, künftig diese Marke zu meiden, schlichtweg, weil der Inhalt schlecht war. Mhm. Also ihr kennt ja alle vielleicht Gebrauchsanweisungen sind ja schon mal grau. Ja, also da wird auf einmal im Papier gespart, da wird mit der Druckertinte gespart, da wird generell mit der Qualität gespart. Und ich denke mir auch, weißt du, jetzt mal aus Konsumentensicht gedacht, du bist in einer absolut top Aufmerksamkeitsphase. Du hast ein Produkt gekauft und du denkst dir, okay, ich möchte jetzt bestätigt haben, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe und dass ich vielleicht ein Stammkunde werde. Und dann nehme ich so ein Ding in die Hand, so eine Gebrauchsanweisung und es hat die Qualität von so einem ganz billigen Faltblatt. Also was bitte will ein Unternehmen mit sowas ausdrücken? Es ist eine Katastrophe. Mhm. Also ich kann selbst mit einer Gebrauchsanweisung, die schön aufgemacht ist, die vielleicht Zitate enthält von CEOs, egal was. Also ich kann selbst da kreativ sein. Und das müssen Unternehmen checken, dass in dem Moment, in dem sie Umsatz gemacht haben, ist die Geschichte nicht zu Ende.
Es geht, also und da sind wir wieder bei der Customer Experience, es ist wieder Kundenerfahrung, bloß im After-Sales-Prozess und das bestimmt, ich kann meine Marke und das Ansehen meiner Marke und meiner Produkte genauso schädigen vor dem Kauf als auch nach dem Kauf.
Okay, ja. Also wie können wir das noch ein bisschen öffnen, das Thema? Dass man ein bisschen, Gebrauchsanleitung ist klar, aber die wenigsten Leute haben Gebrauchsanleitungen für ihre Produkte. Wenn jetzt hier unter den Zuhörern welche aus der Industrie sind oder so, oder ja, B2B, da gibt es jetzt, aber da kann man auch sagen, okay, die Leute informieren sich im Blog oder wo auch immer über das Produkt und wenn sie mit der falschen Erwartungshaltung das Produkt kaufen zum Beispiel, dann ist ja auch die ganze Experience im Eimer. So kann man ja sagen, weil der Content rein manipulativ war und nicht gut genug aufgeklärt hat, oder? Kann man das als Beispiel nennen?
Dann war aber die Customer Journey nicht zum Produkt passend.
Ja.
Erstmal so. Die Enttäuschung kommt danach, das stimmt. Aber die Enttäuschung würde dann kommen, egal wie gut dann der After-Sales-Content ist. Mhm. Aber manchmal ist es ja so, dass der Content top ist. Ja, und ich gehe da durch meine Customer Journey und fühle mich sehr angesprochen und ich wähle das Produkt und danach kommt das böse Erwachen in Form von lästigen Verträgen und Kündigungsfristen, von denen ich nichts wusste, schlechten Gebrauchsanweisungen und. Ja. Also ich glaube, dass man wirklich hier um dieses Produkt herum, um den Kauf als solches, und deswegen finde ich Shop-Content so wichtig und wenn er gut gemacht ist, so grandios. Also da müssen wir wirklich aufpassen, weil genau in dieser Phase sind die Verbraucher extrem aufmerksam. Ja. Extrem. Und das ist ein Geschenk für jedes Unternehmen. Und muss ich kreativ sein. Da muss ich mir was einfallen lassen.
Ohrringe bei Zalando kaufst und kriegst irgendwie neben der Bestellbestätigung noch ein Video mit Styling-Tipps für genau diese Ohrringe.
Zum Beispiel.
Ja.
Dann oder einfach irgendeine Überraschung in der Box.
Ja, ja.
Und also nicht irgendwie so ein Gutschein von jemand anderem, der deine E-Mail-Adresse will. Also wirklich einfach eine Überraschung.
Ja.
Ich, Ich würde gerne dieses Branding-Thema nochmal aufgreifen. Und zwar, dass ich glaube, das Content und Markenaufbau und Markenimage, also Branding im Endeffekt, im direkten Zusammenhang zueinander stehen, ist klar. Mhm. Wann, aus deiner Erfahrung oder aus deiner Expertise raus, wie lange sollten Unternehmen denn Content-Marketing betreiben, um so erste Effekte für die eigene Marke, die sich dann auch irgendwann in Leads oder Umsätzen widerspiegeln, also betreiben? Oder wie lange sollte der Atem sein?
Oh, das fällt mir jetzt schwer. Also wenn ich an ein Startup denke, dann kann es relativ schnell gehen. Das sind ja Startups ohnehin im Vorteil, weil sie quasi mit null anfangen können und zur Unternehmensstrategie parallel eine Content-Strategie aufbauen können. Die müssen erst nicht in der Vergangenheit ausmisten. Das kann dann relativ schnell gehen. Wenn ich aber ein großes Unternehmen bin mit jahrzehntelanger Tradition, dann muss ich mit Jahren rechnen. Das ist, wie es ist. Mhm. Also fünf Jahre sind dann nichts.
Mhm. Gut, ich habe ja schon, wenn ich in natürlich etablierte Unternehmen haben ja oft schon eine Marke. Also wenn ich ein Rossmann bin zum Beispiel, dann habe ich ja schon eine Marke aufgebaut irgendwie. Ich spreche wirklich eher von einem Startup, von wo so eine doch die grüne Wiese eigentlich im Endeffekt ist, wo so typischer Mittelstand, der bisher immer nur aus seinem Netzwerk seine Kunden bezogen hat und sich da so ein bisschen drauf ausgeruht hat, aber so richtig eine Marke außerhalb des Netzwerks sich noch gar nicht geschaffen hat und aufgebaut hat. Also eine Autorität aufgebaut hat. Und wie lange sollte so ein Unternehmen, Startup oder eben so alter, eingesessener Mittelstand, der bisher sowas gar nicht nötig hatte, irgendwie eine Marke aufzubauen, groß, außerhalb ihres Netzwerks, wie lange sollten die da, wie mit welchem Zeitraum sollten die rechnen, dass sie dem Ganzen auf jeden Fall folgen sollten, bevor sie es bewerten?
Mhm. Ja, ist ein super Thema, aber da, also gerade jetzt, was Mittelstand betrifft oder so, würde ich auch sagen, 2 Jahre. Ist nicht zu kurz gegriffen. Es ist aber insofern noch ein wichtiges Thema, das du da ansprichst, weil tatsächlich viele Mittelständler sich um das Thema Marke gedrückt haben. Also große Marken wie IKEA und Rossmann und da müssen wir Dr. Oetker, da müssen wir gar nicht drüber reden. Die haben eine Marke und die kennen ihre Konkurrenten, die haben ihre Positionierung, also die wissen, was sie tun. Andere Unternehmen, kleinere Unternehmen, haben da oft einen Bogen drum gemacht und das holen sie jetzt ein mit Content. Und sie brauchen dringend eine Marke, um mit ihrem Content die richtige Positionierung zu finden. Sonst ist die Gefahr, dass sie mit ihren Themen aller Weltsthemen behandeln, die irgendwie von anderen schon besser bearbeitet wurden. Also ich als Unternehmen muss einfach wissen, was ist mein Charakter, was ist meine Seele, was zeichnet mich aus.
Und warum?
Was mache ich hier
genau
überhaupt?
Ja, genau.
Und was habe ich zu erzählen? Was sind meine Geschichten? Und ich unterrichte ja in Graz Masterstudiengang Content-Strategie. Und das ist ein berufsbegleitender Studiengang. Also die Leute, die da studieren, sitzen alle in Unternehmen und geben ihr Bestes in puncto Content-Strategie. Und sehr, sehr viele davon haben tatsächlich das, was ihr angesprochen habt, sie haben keine Marke. Und gibt es eben dieses Card-Sorting-System von der Margot Blumstein. Das ist ein Kartenstapel mit 150 Adjektiven, von lustig bis innovativ und gewitzt und seriös und was da alles steht. Und mit diesen Karten kann man sich jetzt erstmal, wenn man keine Marke hat, so ein Hilfsgerüst schaffen und in einem mehrstündigen Workshop jene Begriffe rausfiltern, die fürs Unternehmen relevant sind.
Ich kenne das auch mit den, kennst du diese Archetypen?
Aber nicht so
diese,
gut.
Die gibt's, das kommt, glaube ich, aus diesem Limbic-Neuromarketing-Umfeld irgendwie. Mhm. Und dann eine Agentur, befreundete Agentur aus Hannover, die haben ein Kartenset, weil du gerade Kartenset gemacht hast, zu diesen Archetypen gemacht. Und da geht es auch so ein bisschen in die Richtung. Bloß die arbeiten eben nicht mit Adjektiven, sondern mit diesen Archetypen, wo ja auch bestimmte Adjektive oder Eigenschaften halt dranhängen an diesen einzelnen Archetypen. Deswegen fand ich das interessant, was du gerade gesagt hast mit dem Kartenspiel.
Ja, aber letztendlich, ich meine, ich habe dieses Prinzip mal Markenberatern vorgestellt. Ich habe ihnen einfach erzählt, womit sich Content-Strategen im Alltag helfen. Ja, wir müssen ja irgendwie vorankommen. Wir können nicht sagen, hey, ihr habt ja keine Marke, baut mal eine auf und ich komme in 2 Jahren wieder. Sondern wir müssen ja irgendwie sagen, gut, jetzt machen wir ja mal Marke light. und wählen uns ein paar Adjektive aus. Ja. Aber die Markenexperten, denen ich das vorgestellt habe, die wurden schon blass um die Nase.
Also, das ist ganz ein ganz unangenehmes Thema. Wir haben das auch sehr oft. Du hast ja dann mit Marketingleitern meinetwegen zu tun. Mhm. Und wenn du in so Erstberatungsgesprächen dann oder in Kickoff-Workshops sie damit konfrontierst, und da sitzen noch andere Leute mit in der Runde, die sind natürlich erstmal aufgeschmissen, weil eigentlich ist eine Marketingabteilung genau dafür verantwortlich, erst zu wissen, wer sind wir, warum machen wir das? Und das ist oft nicht vorhanden. Und da ist natürlich dann so ein Marketingleiter oder so ein Marketingverantwortlicher ziemlich, wenn du als Content-Agentur da hinkommst oder als Online-Marketing-Agentur und du weißt sie dann darauf und sprichst sie darauf an, dann piekst du natürlich in so ein Wespennest, ne? Und dann sind die erstmal ganz schön aufgeschmissen und das kann zu ganz ungemütlichen Situationen dann kommen. Mhm.
Ja, das kenne ich auch. Ja. Also du bist quasi die wandelnde Beleidigung. Ja.
In der
Situation. Und du willst ja im Grunde, das willst du ja nicht. Du weißt ja, jeder gibt sein Bestes.
Ja, genau. Aber du kannst auch, du bist auch, wie du es beschrieben hast, Marke Light, hattest du gesagt. Man steht dann irgendwie so ein bisschen, hängt so ein bisschen in der Luft. Man ist selber kein Spezialist in Markenpositionierung, wir zumindest nicht. Mhm. Und wir machen Online-Marketing und Content-Marketing, aber wir sind nicht dafür da, ganze Markendach zu bauen oder eben einen Markenkern auszuarbeiten. Das ist nicht unser Job so.
Richtig.
Und das ist eigentlich der Job von Marketingabteilungen in diesen Unternehmen. Ich habe vor Jahren irgendwann mal einen richtig guten Beitrag gelesen, da hieß es, Marketing muss wieder aus diesen Stabsabteilungen rauskommen. Marketing hat sich ziemlich stark als so eine Stabsabteilung so ins Abseits drängen lassen, dass sie nur noch für das Drucken von bunten Bildchen, irgendwelchen Flyern und irgendwelchen Prospekten plötzlich da waren und eigentlich nur Stabstelle waren. Aber diesen Markenkern ausarbeiten, was einfach große Brands gemacht haben und was deren erste Tat wahrscheinlich im Marketing war, wird gerade in so mittelständischen Unternehmen, wie du es ja auch schon bemerkt hast, völlig vergessen.
Kann man das, Doris, du gibst ja auch, du machst ja auch Trainings und Coachings, oder? Du bist ja.
Ja,
ja. Kann man, weil ich habe das, habe ich dich jetzt eigentlich unterbrochen, Olaf, oder?
Nö, nee, alles okay. Gut, ich war okay. Durch.
Weil ich habe bei mir auch ein Coaching gestartet, eben für Leute, die näher an ihre Leser ranrücken wollen mit ihren Textern, besser schreiben lernen wollen. Aber das ist natürlich auch wieder nur ein Ding, ja. Und was ihr jetzt besprechen, was wir vorhin besprochen haben, das ist ja alles so integriert, ja, miteinander verwoben und verschiedenste Disziplinen und Online-Marketing, Journalismus, Branding und was auch immer, Kommunikation, kann man das überhaupt irgendwo lernen? Also dieses Gewöll, oder muss man wirklich als Marketer oder Abteilung, wie auch immer, diesen 10-Jahres-Weg gehen und das alles selber schmerzhaft lernen? Oder sollten wir so einen Kurs einfach anbieten zusammen? Oder keine Ahnung.
Es ist wirklich ein Gewöll. Das trifft schon. Also ich habe kürzlich auch mit der Marie-Christine Schindler gesprochen und wir haben versucht, irgendwie unsere Gedanken ja modular festzuhalten, also in Form einer Grafik. Und haben das dann vertagt. Okay. genau aus dem Grund, weil wir uns gedacht haben, ja, okay, wo gehört jetzt was hin? Mhm. Also Punkt Nummer eins, die Markenberatung Brand Trust ist zum Beispiel Überzeugung, dass die Marke genau aus dem Grund nicht ins Marketing gehört, sondern direkt in die Führungsspitze. Dass der Marke Unrecht getan wird, wenn sie einfach so kleinteilig zerhäckselt wird im Marketing, sondern die Marke braucht Zugriff auf jede einzelne Abteilung, damit das Unternehmen wirklich aus einem Guss dann irgendwann mal auch kommunizieren kann.
Es gibt da ja genug, es gab auch letztens eine Forderung, dass der CM, dass der, die Marketingleute die neuen CEOs von morgen sind. Aber da gab es ja auch schon so, das geht ja genau auch in die Richtung, dass Marke und Marketing generell, also speziell Branding, wieder im Vorstand aufgehangen ist oder in den Führungsebenen aufgehangen ist.
Letztendlich sitzen da, also wenn man das den Begriff wörtlich nimmt, die Marktexperten.
Ja, genau.
Und letztendlich geht es ja darum. Also ich muss mit meinen Produkten, mit meinem Namen, mit meinem ganzen Unternehmen, muss ich eine Position auf diesem Markt finden. Also insofern stimmt es schon, sollte das Marketing durchaus mehr Entscheidungsbefugnisse bekommen, unter der Bedingung, dass das Marketing in der Lage ist, ihre Erbsenzählermentalität abzulegen. Also ich tue jetzt da vielen Unrecht, das weiß ich, aber ich habe manchmal den Eindruck, im Marketing, die sind wirklich so verkniffen mit Controlling und Messen und Abwickeln und Termine und Projektmanagement, dass keiner mehr die Zeit hat, sich einfach mal zurückzunehmen und sich großflächig zu überlegen, was tun wir hier eigentlich?
Ja. Und die brauchen natürlich intern einen klaren Auftrag. Also wenn die Führungsspitze dieses, was du vorhin gesagt hast, diese, wie hast du es formuliert? Ich habe, oder der Olaf und ich haben warum dazu gesagt? Du hast gesagt, diesen Spirit oder ja, also wenn die müssen halt.
Die Seele.
Die Seele, genau, das fand ich so einen tollen Begriff dafür. Wenn das glasklar kommuniziert ist und gelebt ist im Unternehmen, ich glaube, dann können die halt die Leute im Marketing, wenn sie genug Kompetenzen haben, viel mehr reißen. Also, aber so ohne probierst du ja irgendwie, ist ja dann Branding ein Witz, weil du brandest ja an dem vorbei, an dem, vielleicht an dem Gedanken vorbei, mit dem das Unternehmen entstanden ist.
Das ist ja nichts Aufgesetztes. Gutes Branding ist nicht aufgesetzt, genau, sondern das wird gelebt.
Ja, genau. Ja, also das ist eigentlich nur eine Verstärkung.
Das ist der Charakter.
Ja, und das katalysiere ich nur nach draußen, das verstärke ich nur, oder? Also ja, sprachrohrmäßig, megafonmäßig, aber ich drehe da nichts dran rum, irgendwie so stellen wir uns da Gedöns.
Nö, wenn ich das lebe, dann muss ich mich gar nicht mehr erklären, sondern dann bin ich einfach, wie ich bin und jeder versteht's.
Ja.
Wäre natürlich perfekt. Also dann kann ich mir viele Werbefloskeln sparen.
Okay, aber zu meinem Gedankenpups zurück, also so einen interdisziplinären Studiengang oder Kurs oder so, das kriegt man gar nicht hin, weil das ganze Unternehmen da drin sitzen müsste. Und
also jedes Mal, wenn ich in einem Unternehmen bin, ganz ehrlich, jedes Mal denke ich mir, um Himmels Willen, was wollen die denn von mir?
Ja.
Weil jedes Unternehmen ist ja auch noch komplett anders. Es ist ja nicht nur so, dass wir hier versuchen, unsere Kompetenz also klar zu machen, obwohl wir wissen, dass es ein Gewölle ist, sondern das Unternehmen, unser Gegenüber, hat ja genau das gleiche Problem. Ja, also jedes Unternehmen tickt anders, hat andere Probleme und. Und letztendlich geht es darum, für jedes einzelne Unternehmen ganz dezidiert einfach etwas Besonderes herauszufiltern und herauszuarbeiten.
Ja.
Also ich liebe ja zum Beispiel jetzt die Modelle, die Olaf entwickelt hat, ja, mit den Content-Formaten und allem. Und ich schaue mir sowas immer gerne an, wenn ich einen neuen Kunden habe, um mir zu überlegen, okay,
wie hilft
mir das weiter?
Ja.
Also für mich sind Modelle im Grunde dazu da, verändert zu werden, gebrochen zu werden, angepasst zu werden. Also nichts ist für die Ewigkeit.
Ja, genau. Es ist auch immer nur, und ich mache das auch nur als Impuls. Das sind meine eigenen Impulse, die ich mir selber von außen hole, verarbeite ich da drin und ich gebe es nach außen als Impuls, damit andere es für sich weiterverarbeiten.
Dankeschön, mache ich gerne.
Also weiterentwickeln, und das eben anwenden kann, weil ich am liebsten würde ich sowas ja mit in einer Gruppe aus 10 schlauen Köpfen immer zusammen entwickeln, aber ich bin immer froh, wenn Ansätze auch weiterentwickelt werden, die ich mir überlegt habe.
Was ich noch sagen wollte zu den Unternehmen, also wie sie da dieser Aufgabe Herr werden. Für uns Content-Strategen ist am Ende die eigentliche Kür, nachdem wir so eine dicke, fette Content-Strategie oder zumindest einen Vorschlag davon entwickelt haben, das Ganze so runterzubrechen auf eine Seite oder womöglich weniger, damit alle, die es betrifft, verstehen, worum es geht. Also man darf sich da jetzt nicht im Irrglauben hingeben, dass wir unser content-strategisches Gewölle irgendwann in Worte fassen, auf 200 bis 300 Seiten. Das liest kein Mensch.
Nee.
Also unser Job ist es wirklich, uns kurz zu fassen, aufs Wesentliche zu kommen und immer wieder Workshops durchführen.
Ja,
immer wieder. Es ist eine never-ending Story.
Und ich finde auch konkrete Beispiele, also wirklich viele konkrete Beispiele zeigen, wie es ging, wie es gehen kann, um die Leute zu inspirieren, wie es bei ihnen selbst laufen kann. Das finde ich total wichtig auch.
Ja. Als Beispiele sind immer gut.
so wirklich Success Stories ist ein bisschen totgelatschtes Wort, aber diese Erfolgsgeschichten einfach zeigen, deine Geschichte mit Mini vorhin. Das hat vielleicht ein paar Hörer heute inspiriert zu einer Aktion, wer weiß.
Ja, das. Ja, also wirklich, cool. Es gibt gute Themen und es gibt auch Themen, die noch keiner bearbeitet hat. Man muss einfach nur suchen und Spaß haben beim Suchen.
Einfach zum Abschluss, weil du ja Content-Strategin bist, kannst du unseren Zuhörern einfach mal so die 3 bis 5 wichtigsten Bausteine für eine erfolgreiche Content-Strategie kurz so Bullet-Point-mäßig nennen, ohne groß ins Detail zu gehen, einfach so als Anhaltspunkt so.
Gut, dann mache ich das jetzt auch so aus dem hohlen Bauch raus. Wir haben über die Marke gesprochen. Klar, muss sein. Ich brauche Informationen zur Marke und wenn ich die nicht habe, dann muss ich mir anderweitig helfen, zum Beispiel mit dem Card-Sorting-System. Zweites, ich muss meine User kennen und bitte über Google Analytics hinaus. Einfach mit den Leuten sprechen. Es ist irre, was man in einem persönlichen Gespräch herausfindet. Das Dritte ist, wühlen in der Vergangenheit. Jedes Unternehmen hat Content und ich muss mir als Unternehmen überlegen, was davon kann ich überhaupt für die Zukunft gebrauchen? Und wenn ja, in welcher Form? Ja, stimmt der Kontaktpunkt, stimmt das Content-Format, muss ich vielleicht umdenken? Das Vierte wäre, eine gemeinsame Content-Landschaft, also dass nicht mehr alle Abteilungen vor sich hin wuseln und selber Tools einkaufen. Also man muss wirklich zusehen, dass die Grundlage für gemeinsames Content-Management geschieht. Und der fünfte und vielleicht wichtigste Punkt ist, dass das Ganze wirklich unterstützt werden muss von der Führungsspitze. Ach ja, und dann gebe ich noch einen 6. Punkt dazu. Alle müssen sich committen auf ein gemeinsames Ziel. Das ist das Allerwichtigste. Also damit nicht irgendwann mal einer von links oder rechts kommt und versucht, deine Pläne zu zerschießen. Also man muss sich wirklich, bevor man loslegt, auf ein Ziel einigen. Es gibt viel zu tun. Immer.
Okay. Doris, dann sage ich von mir schon mal danke.
Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
Gidon, wolltest du noch irgendwie was anmerken? Sonst würde ich dir die Abmoderation überlassen.
Ich wollte eigentlich nur anmerken, dass ich das Gefühl habe, wir dürfen die Doris gar nicht gehen lassen, weil wir noch so viele tolle Sachen aus ihr rausquetschen können. Aber wir müssen auf die Zeit achten. Das kann sich ja niemand mehr anhören. Yeah. Also von daher.
Ja, wir sprechen uns dann wieder, wenn es mit dem Seminar akut wird.
Genau.
Wenn unser Seminar. Dass dir da im Kopf schwebt.
Nee, auch von meiner Seite. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, wenn man selber sagt, man hat extrem viel gelernt wieder und fand es wie immer eine der geilsten Folgen, die wir jeweils aufgenommen haben.
Oh, wie schön. Danke. Wie immer, danke. Ja. Hat Spaß gemacht.
Super. Dann kommt ihr alle gut ins neue Jahr noch rein und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.